mit Martin Hoffmeister. Ich grüße Sie. Frédéric Chopin, das Prélude Nummer 16 in B-Moll, gegeben von Camille El-Bakkar. Der französisch-libanesische Pianist und Komponist hat jetzt unter dem Titel Lumen ein neues Album mit Werken von Bach, Chopin und von ihm selbst veröffentlicht. Lumen erschien beim französischen Label Alpha. Ein Blick damit auf das, was Sie in der kommenden Stunde erwartet. In der Rubrik Jahrhundertaufnahmen nehmen wir die Psalmen Davids von Heinrich Schütz in den Blick. Wir stellen eine Aufnahme der Saint-Saëns Violinsonaten mit der schwedischen Geigerin Cecilia Siliakos vor. Protagonist im Fragebogen Plattencheck heute Bassbariton Thomas Quasthoff. Mit Geiger Christian Tetzlaff sprechen wir über seine aktuelle CD mit Schubert-Trios, die er an der Seite von Tanja Tetzlaff und Lars Vogt eingespielt hat. Nach Paris entführt uns ein Beitrag über die Gustav Mahler Mediathek und am Ende ein Hinweis noch auf eine neue Musikdokumentation mit Konzerthall, die auf das Berliner Musikleben während der Corona-Pandemie fokussiert. Home Music Berlin. The Triumphing Dance, Musik aus Henry Purcells Oper Dido und Aeneas. Zu finden auf der aktuellen CD des italienischen Klarinettisten und Saxophonisten Gianluigi Trovesi. Gemeinsam mit einem 12-köpfigen Ensemble und Konzertmeister Stefano Montanari brachte man das Projekt Stravaganze Consonanti auf den Weg, das die Nachbarschaften von Barockmusik, Jazz respektive improvisierter und zeitgenössischer Musik ergründet. Hoffmeisters Empfehlung damit zu unserer Reihe Jahrhundertaufnahmen, entlang der wir aufspüren zeitlose Referenzaufnahmen aus 100 Jahren Schallplattengeschichte. Nach 35 Jahren hat das Ensemble Cantus Köln um Konrad Junghinnel im vergangenen Jahr seinen Abschied genommen. Nach 35 enorm kreativen und erfolgreichen Jahren im Zeichen von Werken des 17. und 18. Jahrhunderts. Ein Schwerpunkt dabei die Musik von Heinrich Schütz. Die Einspielung dessen Psalmen Davids ist bis heute unerreicht. Bernhard Schrammeck.
Am 1. Juni des Jahres 1619 veröffentlichte Heinrich Schütz in Dresden seinen ersten großen kirchenmusikalischen Druck, die Psalmen Davids. Nur 2 Jahre zuvor war er zum Hofkapellmeister des sächsischen Kurfürsten ernannt worden und stellte nun mit dieser umfangreichen Psalmensammlung seine musikalische Visitenkarte vor. Stilistisch sind die 26 geistlichen Konzerte dieser Sammlung ganz klar an der venezianischen Kirchenmusik orientiert, die Schütz während seines Studienaufenthaltes bei Giovanni Gabrieli aus erster Hand kennengelernt hatte. Das Grundprinzip der Psalmen Davids liegt im kontrastreichen Dialog zwischen solistischen Favoritchören und den größeren Kapellchören, die jeweils gemischt vokal und instrumental besetzt sein können. Die Komplexität der bis zu 16-stimmigen Psalmvertonungen und der zwingende Einsatz von historischen Instrumenten wie Zink und Viola da Gamba bewirkten zumindest auf Tonträgern eine relativ schleppende Rezeption. 1971 erschien die erste Gesamteinspielung der Psalmen Davids mit den Regensburger Domspatzen. Kurze Zeit später nahm der Dresdner Kreuzchor, ebenfalls in Mammutbesetzung, eine Aufnahme der Sammlung vor. Eine sehr überzeugende Kompletteinspielung im Gewand der historischen Aufführungspraxis erfolgte 1991 durch den Kammerchor Stuttgart unter Frieda Bernius. Und dennoch stellt die Aufnahme von 1997 mit Cantus Köln alle vorherigen in den Schatten. Cantus Köln, gegründet 1987 von Konrad Junghänel, war eines der ersten Vokalensembles, das konsequent eine solistische Besetzung verfolgt hat. Und in diesem Prinzip liegt auch der Schlüssel zum außerordentlichen Erfolg dieser Einspielung der Psalmen Davids. Heinrich Schütz zeichnet in diesen Kompositionen bis in kleinste Details den Bibeltext musikalisch nach. Die vielfältigen Metaphern der Texte werden in den Vokalstimmen genauestens umgesetzt, was eine gute Textdeklamation unabdingbar macht. Den 9 Sängerinnen und Sängern von Cantus Köln gelingt diese musikalische Textauslegung bravourös. In den kleinbesetzten Passagen agieren sie feinfühlig und differenziert. In den Tutti-Stellen glaubt man, einen großen Chor vor sich zu haben. Zurückgreifen konnte Konrad Junghänel in seiner Aufnahme der Psalmen Davids aber nicht nur auf ein exzellentes und bestens aufeinander abgestimmtes Sängerensemble, sondern auch auf hervorragende Instrumentalisten, darunter die Bläser von Concerto Palatino. Allein die 4 Zinkenisten sind Legenden ihres Fachs. Bruce Dickey, Doron Sherwin, William Dongois und Gebhard David. Mit einer unglaublichen Energie- und Konzentrationsleistung gelingt es Cantus Köln in dieser Aufnahme, über sämtliche 26 Psalmkonzerte hinweg eine hohe Spannung zu halten. Die Besetzungen sind immer abwechslungsreich, die Tempi genau angemessen und die klangliche Mischung von Vokal- und Instrumentalstimmen perfekt. Besser sind die Psalmen Davids von Heinrich Schütz nie eingespielt worden.
In der Reihe Jahrhundertaufnahmen stellte Bernhard Schrammeck Heinrich Schütz Psalmen Davids in der Lesart des Ensembles Cantus Köln vor, erschienen beim Label Harmonia Mundi. Musik. Joseph Haydn, die Sinfonie Nummer 48 in C-Dur, der dritte Satz, Menuett, Allegretto, Trio. Giovanni Antonini am Pult seines Ensemble Il Giardino Armonico. Auf Folge 13 von Antoninis als Gesamteinspielung geplanten Projekt außerdem Haydns Sinfonien Nummer 31 und 59. 2032 dann sollen sämtliche der insgesamt 107 Werke aufgenommen sein. Da bedarf es eines langen Atems. Hofmeisters Empfehlung in die französische Romantik. Und was Camille Saint-Saëns angeht, da herrschen fraglos noch immer jede Menge Missverständnisse. Da bestimmen Ressentiments den Diskurs. Man stempelt ihn ab als Apologeten gefälliger Virtuosität und. Aber wer hat sich denn die Klavier-, die Violin-, die Cellokonzerte oder die Sinfonien genauer angehört, die Ballettmusiken? Da ist mehr als nur der populäre Karneval der Tiere und auch im Kammermusiksegment, da gilt es einiges zu entdecken. Im Folgenden seitens meines Kollegen Markus Broderick also der Versuch in Sachen Saint-Saëns Grundlegendes zurechtzurücken. Das Ganze entlang einer Einspielung der Violinsonaten des Franzosen mit der schwedischen Geigerin Cecilia Siliakus und dem norwegischen Pianisten Christian Ihle Hordland.
Ein seltsames musikalisches Motiv ist es, das Camille Saint-Saëns für seine erste Violinsonate ausgewählt hat. In düsterem D-Moll kreist es in sich selbst, wie eine Schraube, die angezogen wird. Erstklassig ist es, wie genau die Geigerin Cecilia Celiacus und ihr Klavierpartner Christian Ile Hartlon gleich zu Beginn den Charakter dieser Musik treffen. In ihrer Interpretation klingt das Hauptmotiv dieser Sonate angespannt und geheimnisvoll. Es kann sich aber auch zu leidenschaftlichen Höhepunkten aufschwingen. Die beiden Violinsonaten von Camille Saint-Saëns sind ungleiche Schwestern. Die erste Sonate aus dem Jahr 1885 bleibt nicht grüblerisch wie zu Beginn. Sie entpuppt sich als ein virtuoses Glanzstück. Camille Saint-Saëns hat sie, Zitat, eine Kometensonate genannt, die das Universum verwüsten und auf ihrem Weg Schrecken und Kolophonium verbreiten wird. Zitat Ende. Die heiteren Worte beziehen sich auf das Finale. Es ist ein rasantes Perpetuum mobile, das für jeden Ausführenden eine Herausforderung ist. Cecilia Celiacus hat mit diesem Höllenritt technisch keine Probleme. Sie spielt ihn zwar sehr schnell, aber nicht hastig. Sie gibt lieber der Musik Zeit, lässt sie atmen und gestaltet sie. Das ist gut, denn gerade diese erste Sonate wird von anderen Geigern meist auf Hochglanz poliert und als Showstück behandelt. Eine Oberflächlichkeit wie diese würde sich in der zweiten Violinsonate sowieso rächen. Sie ist ganz und gar eine sehr ernste Kammersonate, schreibt der Komponist. Man wird sie erst beim achten Hören verstehen. Das ist zwar ein bisschen übertrieben, aber das Stück hat tatsächlich mehr Tiefgang. Wie Luftblasen in einem stillen Seerosenteich lässt Pianist Christian Ile Hartlon die gebrochenen Akkorde auf seinem Flügel an die Oberfläche steigen. Im langsamen Satz der zweiten Sonate zeigt sich sein Gespür für pianistische Klangfarben ganz besonders. Sanft und gefühlvoll singt darüber die Violine von Cecilia Celiacus. Magische Klänge entfalten sich auch in den beiden anderen Saint-Saëns-Stücken auf dieser CD. Hier übernimmt der walisische Harfenist Stephen Fitzpatrick die Rolle des Begleiters. Er ist Soloharfenist der Staatskapelle Berlin und Professor am Mozarteum in Salzburg. Hier spielt er Saint-Saëns 1907 uraufgeführte Fantasie für Violine und Harfe. An der italienischen Riviera entstanden, atmet diese Musik den Zauber exotischer Nächte. Stephen Fitzpatrick und Cecilia Celiacus spielen sie vor allem unbeschwert und luftig, wie ein Sommerabend am Meer. Auch die Berceuse Opus 38 ist eher ein musikalisches Leichtgewicht. Das Wiegenlied gehört zu den populärsten Stücken von Saint-Saëns. Stephen Fitzpatrick hat es für Harfe und Violine bearbeitet. Zauber, eingängige Melodik und kometenhafte Virtuosität. Das alles verbindet sich auf dieser neuen CD zu einer unwiderstehlichen Mischung. Französische Leichtigkeit und skandinavische Tiefe sind aufs Schönste vereint.
Die Violinsonaten von Camille Saint-Saëns, neu gelesen für das schwedische Label Bis von Cecilia Celiacus und Christian Ile Hortland. Dank an Markus Brudereck. Thank you. aus dem Jahr 1962, diese Aufnahme. Friedrich Gulda, begleitet vom SWF-Sinfonieorchester Baden-Baden unter Hans Rosbaut, mit einem Ausschnitt aus dem dritten Satz Allegro assai aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 23 in A-Dur, Köchelverzeichnis 488. Und da ist bereits alles da, was die Kunst des großen Wiener Pianisten ausmacht. Transparenz, Funkeln, konturierter Anschlag und motorischer Drive. Veröffentlicht diese und andere Aufnahmen jetzt in der 10-CD-Box Legendary Pianists des Labels SWR Classic. Darin außerdem Einspielungen bedeutender Kollegen Guldas wie Wilhelm Kempf, Wilhelm Backhaus, Gesa Anders, Vatoslav Richter oder Clara Haskell. Hoffmeisters Empfehlung, und zu den Standards dieser Sendung zählt der Fragebogen Plattencheck. Den beantworten regelmäßig Protagonisten der internationalen Klassikszene. Auf der Agenda heute der bemerkenswerte Bassbariton Thomas Quasthoff.
Welche Platte haben Sie zuletzt gekauft?
Gekauft? Miles Davis, Kind of Blue.
Welche Platten standen im Schrank Ihrer Eltern?
Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Mein Vater hatte einen Freund, der so, das gab es damals ja noch, so Werbesingles noch bekam, wo neue Schlager und Songs vorgestellt wurden. Von keinem Geringeren übrigens moderiert als Chris Howland. Und auf der anderen Seite lag dann aber auch Löwe-Balladen mit Josef Greindl, Wunderlich, Hermann Prey, Anneliese Rothenberger. Also auch sehr viel Klassik, weil mein Vater auch Gesang studiert hat. Also die unterschiedlichsten Sachen eigentlich.
Erinnern Sie sich noch an Ihre erste eigene Platte?
Das kann ich Ihnen genau sagen. Die habe ich mir in Paris auf einem Flohmarkt gekauft. Es war eine Doppel-LP mit Ella Fitzgerald, wo unter anderem dieses I Can Give You Anything But Love, diese Version, wo sie Marilyn Monroe und Satchmo nachmacht.
Welche Platte erinnert Sie besonders an Ihre Jugend?
Stevie Wonder, Songs in the Key of Life.
Welche Platte würden Sie mit auf die einsame Insel nehmen?
Songs in the Key of Life, Stevie Wonder, Winterreise, sowohl mit Dieskau als auch mit Gerald Finley und Fünfte Maler, Bruno Walter.
Welche Platte hat Sie nachhaltig geprägt?
Fünfte Maler mit Bruno Walter. Furtwängler übrigens auch. Unglaublich.
Worin liegt für Sie der Wert einer Platte?
Das, was drauf ist, ist für mich wichtig. Musik war für mich, das hat aber auch natürlich mit meiner Lebenssituation zu tun, immer etwas, wie soll ich das mal sagen, Therapeutisches, wenn man so will. Ich habe mich in Musik immer aufgehoben gefühlt bei allen Beschränkungen, die ich in meinem Leben mit meiner Behinderung natürlich hatte und habe. Und wenn man so ein durchgeknallter Musikfreak ist wie ich, dann kann man ohne Musik eigentlich nicht leben. Es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht irgendwas mir anhöre.
Wie viele Platten umfasst Ihre Sammlung?
Jetzt nach dem Umzug nicht mehr so viel. Also da stehen schon noch, und CDs habe ich noch einige. Es waren über 1000 CDs. Ich habe wirklich viel gehabt.
Haben Sie Preziosen in Ihrer Sammlung?
Das Gesamtwerk von Mahler, Beethoven, Sinfonien, also das jetzt alles nennen würde, John Sutherland, Caro Nome, das gehört, glaube ich, mit zum Schönsten, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Callas, Tosca, ich könnte jetzt ganz viel nehmen.
Welche Platte hören Sie derzeit am meisten?
Es ist so vielseitig. Also ich höre so allerhand. Ich höre mir manchmal Claire Waldorf an, ich höre mir Trude Hesterberg manchmal an, diese alten Aufnahmen. Ich höre mir natürlich immer auch klassische Musik an. Ich höre mehrheitlich eigentlich im Augenblick wirklich Jazz. Also instrumental, gar nicht unbedingt Sänger. Manchmal höre ich mir einfach auch nur alte Schauspieler an, was Sprechkultur angeht.
Sprechen Sie mit Freunden über Platten?
Manchmal, ja.
Bevorzugen Sie LPs, CDs oder Streaming?
Naja, für mich am einfachsten zu handeln sind natürlich CDs, weil die klein sind und LPs muss man immer so. Aber wenn Sie hinter sich gucken, da sehen Sie, ich habe noch einen Plattenspieler. Es gibt von den Löwe-Balladen auch ein Vinyl. Und ich muss Ihnen sagen, ich höre das lieber, weil CD durch diese unheimliche Klarheit, die im Klang ist, manchmal auch fast ein bisschen zu kristallen klingt. Ich höre Vinyl ehrlich gesagt fast lieber.
Ihre Prognose für die Tonträgerindustrie?
Düster.
Bass-Bariton-Legende Thomas Quasthoff im heutigen Plattencheck. Und Thomas Quasthoff jetzt auch mit einem Lied aus Franz Schuberts Zyklus Die schöne Müllerin. Mit dem grünen Lautenbande am Klavier Justus Zein.
Das schöne grüne Band, das es verbleicht hier an der Wand. Ich hab das Grün so gern, ich hab
das Grün zu färben. So sprachst du, Liebchen, heu zu mir, bleich, glimpfig, sapp und sänd es dir. Nun hab das grüne Gern, nun hab das grüne Gern. Ist doch dein ganzer Liebster weiß, soll grün doch haben seinen Preis. Und ich auch hab es gern, und ich auch hab es gern, weil unsere Lieb ist immer grün, weil grün der Hoffnung fernen blühen. Drum haben wir es gern, drum haben wir es gern. Dein, das grüne Band befäll ich ein. Du hast das Grün so gern, du hast das Grün so gern. Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, dann weiß ich, wo die Liebe thront. Dann hab ich's grün erst gern,
mit dem grünen Lautenbande das Lied aus Franz Schuberts Zyklus Die schöne Müllerin, gegeben von Thomas Quasthoff, begleitet von Justus Zein. Ja, das Kunstlied ebenso wie die Gattung Kammermusik, die Königsdisziplin der klassischen Musikgeschichte. Mehr Subtilität, Sophistication und Intimität sind kaum zu finden, auch im Übrigen kaum von Interpreten zu generieren. Idealtypisches Beispiel dafür das aktuelle Album von Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff und Lars Vogt mit Klaviertrios von Franz Schubert. Das Projekt eine Art diskografisches Vermächtnis von Lars Vogt, denn der Pianist starb im Spätsommer vergangenen Jahres. Am Rande eines Konzertes im Leipziger Gewandhaus hatte ich Gelegenheit, mit Geiger Christian Tetzlaff über die CD und über Lars Vogt zu sprechen. Herr Tetzlaff, das vorliegende Schubert-Album, das dürfte mehr sein als eine Hommage an zentrale Kammermusikwerke des Komponisten, denn es ist zugleich auch diskografisches Vermächtnis Ihres Freundes, des bedeutenden, im vergangenen Jahr gestorbenen Pianisten Lars Vogt. Wie muss man Werkauswahl der CD vor diesem Hintergrund verstehen?
Die muss man nicht verstehen, weil die Werkauswahl ist lange davor entstanden, bevor Lars überhaupt wusste, dass er krank ist. Dass das mit Werken zusammenfällt, die Extreme des menschlichen Daseins ausloten, ist eigentlich ein Glücksfall, weil Lars zu absoluter Höchstform aufgelaufen ist in dem ganzen Jahr, wo er unter dieser Bedrohung gelebt hat, als ob er jetzt noch befreiter all das erzählen möchte, was er zu erzählen hat. Insofern, vollkommen unzynisch gesagt, passt das sehr gut zusammen. Und er hat eben selber gesagt, ich hatte das Gefühl beim Abhören der Bänder, als ob ich dazu auf die Welt gekommen sei. Wir haben diese Stücke natürlich schon 20 Jahre zusammen gespielt und hatten das Gefühl, jetzt sind wir angekommen. Und wir wussten auch schon, dass während der Aufnahme wussten wir, dass eine Bedrohung über ihm hängt. Und das heißt aber nicht, dass das jetzt alles ins Dunkle gezogen ist, sondern es ist auch mit einer wilden Freude. Schubert geht mit einer wilden Freude um, speziell im S-Dur-Trio. Die Ausbrüche sind gigantisch, im Positiven wie im Negativen. Es spielt sich so viel im Fortissimo und dreifachen Fortissimo ab und so viel im Pianissimo und zweifachen Pianissimo. Dazwischen gibt es gar nicht so viel. Und das ist in solchen Situationen natürlich eine Lust und Herausforderung an die Interpreten, existenziell zu sein. Nicht normal schön zu erzählen, sondern Wesentliches versuchen zu erzählen.
Stichwort Kammermusik, da hat Franz Schubert Solitäres geliefert. In ihrer Fragilität, Konsistenz und Komplexität exemplarische Werke, die, das muss man wohl genau so sagen, Werke, die die Idee von Kammermusik idealtypisch verkörpern. Kann man das Mysterium dieses Schubertschen Werkesegmentes in Worte fassen?
Also die letzten anderthalb Jahre sind natürlich unbegreiflich, weil die schiere Anzahl von Stücken ist unvorstellbar. Und hinzu, es sind eben nicht Werke wie vorher, sondern die Klaviertrios sind neue Erfindungen für die Gattin. Das Streichquintett, der Schwanengesang, das G-Dur-Quartett, alles, was in den letzten anderthalb Jahren entstanden ist, hat als direktes Vorbild die Maßlosigkeit oder die Größe von Beethoven. aber findet ihren ganz eigenen Ausdruck und er ist explodiert. Schubert ist in diesem Jahr explodiert, zu unser aller Freude und zu unser aller Trauer, denn Schubert ist riesig und man blickt in Abgründe und in größte Freudentaumel. Brahms nimmt einem dabei wenigstens noch an der Hand. Also manchmal ist man mit Spätwerk von Schubert diesen Schicksalsschlägen ausgeliefert. Das mit ihm gespielt zu haben, das ist eine große Bereicherung in meinem Leben.
Sie haben regelmäßig mit Lars Vogt zusammengearbeitet. Was zeichnete ihn als Kammermusikpartner im Besonderen aus?
Das, was ihn als Partner ausgezeichnet hat. Also er ist mit einer unglaublichen Empathie begabt. Und ich finde, für uns alle Interpreten ist das sowieso die einzige Kategorie, die wirklich zählt. Ein Interpret, der von sich selbst erzählt und sagt, guck mal, ich mach das und ich kann das und so, ist eigentlich eine lächerliche Entscheidung. Weil wir sind ja dazu da, den Komponisten wahrzunehmen, zu verstehen und so tief wir können zu transportieren. Und diese Eigenschaften, andere wahrzunehmen und sich in andere reinzudingen, das ist das, was Lars ausgezeichnet hat und was das Musizieren wertvoll macht. Hinzu kommt, dass ich rein technisch kaum jemand die Möglichkeiten hat, mit Streichern so zu spielen, dass er vierstimmigen Satz im Pianissimo klar und schön und ausdrucksvoll spielt, ohne je über das Pianissimo hinauszugehen. Also da sind rein technische, metaphysische Anstrengungen bei ihm dabei, die besonders in diesen Aufnahmen auffallen.
Im Jazz gibt es ja diesen außerordentlich angemessenen und zutreffenden Begriff Interplay, ja, der das künstlerische Miteinander einer Formation beschreibt. Wie würden Sie das Interplay von Lars Vogt, Tanja und Christian Tetzlaff in Worte fassen? Gab es da so etwas wie das vielbeschworene blinde Verständnis?
Das gab es ja. Wir haben in den ganzen letzten Jahren eigentlich nicht mehr geprobt, weil die wirkliche Musik natürlich dabei entsteht, wie man auf gewisse Sozzati, gewisse Einschläge, gewisse Raumsituationen, gewisse Begebenheiten reagiert und zwar zusammen reagiert. Jeder von uns wusste, wenn der andere an dieser Bogenstelle jetzt ein kleines Crescendo macht, das heißt, für den nächsten Tag gehen wir dahin. Und unausgesprochene Dinge, die sich in rhetorischer Freiheit ausdrücken. Wir haben, glaube ich, nie das Bedürfnis zu sagen, komm, heute spielen wir das schneller oder langsamer oder lauter oder leiser. Diese Freiheit liegt nicht im Umgang mit dem Komponisten, sondern die liegt da drin, was man in dem Moment dann aus einer kleinen Melodie macht. Und da war die Freiheit grenzenlos mit ihm.
Was für ein Kompliment. Christian Tetzlaff über seinen Freund und jahrzehntelangen Mitstreiter, den 2022 gestorbenen Pianisten Lars Vogt. An der Seite von Tanja Tetzlaff und Vogt spielte Christian Tetzlaff die Klaviertrios von Franz Schubert für das finnische Label Ondina ein. Für mich eine der konsistentesten und detailgenauesten, nuancenaffinsten Kammermusikeinspielungen der letzten Zeit. Was es zu verifizieren gilt. Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff und Lars Vogt mit einem Ausschnitt aus dem Finalsatz Rondo Allegro Vivace aus Schuberts Trio Nummer 1 in B-Dur, Deutschverzeichnis 898. Thank you. Rondo Allegro Vivace, der vierte Satz aus Franz Schuberts Klaviertrio Nummer 1 in B-Dur, Deutschverzeichnis 898. Eine Aufnahme mit Christian Tetzlaff, Tanja Tetzlaff und Lars Vogt. Hoffmeisters Empfehlung nach Paris, die französische Metropole, natürlich einer der wichtigsten globalen Hotspots in Sachen Klassik. Nicht nur was Konzerte und Oper angeht, sondern auch wegen der unzähligen Klassikinstitutionen, die den Konzertbetrieb rahmen. Zu nennen in diesem Kontext etwa die vor 40 Jahren gegründete und gerade aufwendig sanierte Médiathèque Musicale Mahler im 8. Pariser Arrondissement, in der es seit geraumer Zeit aber auch um weit mehr geht als um Gustav Mahler. Michael Kuhlmann hat sich vor Ort umgeschaut.
Als Médiathèque Musicale Mahler ist dieses Haus in der Musikwelt bekannt geworden. Seit einer Weile trägt es aber einen noch passenderen Namen: Bibliothèque Musicale La Grange Fleurie. Denn 1986 vereinten hier zwei bekannte Musikliebhaber ihre großen Sammlungen. Der Maler, Biograf und Musikwissenschaftler Henri-Louis de Lagrange und Maurice Fleuret, ein umtriebiger Komponist und Impresario. Raus aus dem Elfenbeinturm, so kann man ihr Vorhaben umreißen. Der heutige Leiter der Bibliothek, Thomas Vernier.
Son objectif, c'est d'abord de...
Die Ziele der Bibliothek orientieren sich an den Wünschen ihrer Gründer. Sie soll allen, ob Musikstudenten, Liebhabern oder Berufsmusikern, eine große dokumentarische Sammlung zugänglich machen. Aus Primärquellen wie Noten, Autographen, Briefen und Partituren, aus Büchern und akustischen Quellen.
Livre de l'archive sonore.
Alles in einem 150 Jahre alten, typischen Pariser Stadthaus. In einer urbanen Umgebung, die aussieht wie in einem französischen Spielfilm der 50er Jahre. Das ideale Ambiente für wahre Schätze aus der Belle Époque. Thomas Vernier zählt auf.
Die Bibliothek besitzt 40 Nachlässe von Komponisten, Interpreten und Kritikern. Darunter ist der Gustav Mahler Fundus, den Henri-Louis de Lagrange zusammengetragen hat, der bedeutendste. Schließlich umfasst er Autographen, Briefkorrespondenz, auch persönliche Gegenstände, etwa Mahlers Brille oder einen seiner Taktstöcke. Aber auch die anderen 39 Nachlässe sind wichtig. Sie spiegeln große Teile des französischen Musiklebens im 19. und 20. Jahrhundert.
Nachgelassenes von Claude Debussy wie von André Jolivet oder Camille Saint-Saëns. Eine besondere Rolle spielt Musik, bei der ein Klavier mit von der Partie ist.
Henri-Louis de Lagrange konnte die Bibliothek des Pianisten Alfred Cortot erwerben. Seine Bücher, die Noten, mit denen er arbeitete. Wir haben aber auch einen Fundus zu Margaret Long, einen anderen zu Brigitte Angeret und viele weitere. Und wir verfügen über einen Flügel von Henri-Louis de Lagrange, einen Steinway aus dem Jahre 1907. Er steht in unserem Konzertsalon. Das Klavier ist also präsent im Archiv, wie auch in Gestalt eines sehr schönen Instrumentes.
Dieser Flügel wurde gerade general überholt. So sind in besagtem Salon exquisite Kammerkonzerte möglich. An diesem Mittag hält hier das Trio Pontum eine öffentliche Probe ab. Der Pianist Virgil Roche kennt den Flügel schon lange.
Da ist viel Wärme im Klang. Es klingt niemals schreiend oder aggressiv, niemals hart, sondern immer mit viel Wärme und Menschlichkeit. Das passt sehr gut zur Musik von Johannes Brahms, wie wir sie vorhin gespielt haben.
Dass mit dem Trio Pontum eine junge Formation hier spielt, kommt nicht von ungefähr. Allmonatlich veranstaltet die Bibliothek Meisterklassen für die kommende Elite. Thomas Vernier.
Wir versuchen, die junge Altersgruppe an die Musik heranzuführen. Wir veranstalten auch zwei regelmäßige Konzertreihen, in denen beispielsweise Musik aus unseren archiveigenen Quellen gespielt wird oder in denen Forschungsergebnisse aus unserem Haus praktisch umgesetzt werden.
Musik Mit dem Trio Pontum gearbeitet hat an diesem Mittag Patrick Jüth, Bratschist und Dozent am Konservatorium in Bern. Patrick Jüth ist von dem Konzertsalon mit seinen etwa 60 Plätzen sehr angetan.
Es ist ein wunderbarer Ort. Der Saal ist groß genug, dass man einen Bezug hat zum Konzert und klein genug, dass man gut sich austauschen kann zwischen Lehrer und Gruppe. Die Straße ist ganz ruhig, eine Seitenstraße. Es ist ganz still, ganz konzentriert, wirklich wunderbar.
Ein idealer Ort, um die Brücke zu schlagen, auf die es Thomas Vernier ankommt.
L'objectif de cette bibliothèque.
Wir möchten den Dialog fördern zwischen der praktischen Musik und der Musikwissenschaft. Denn hier in Frankreich arbeiten die praktizierenden Musiker leider des Öfteren getrennt von der Wissenschaft.
Und gerade um die französische Musik geht es eben auch. Noblesse oblige, schließlich ist man hier in Paris.
Diese Sammlung kann helfen, die französische Musik des 20. Jahrhunderts weiter zu erschließen. Wir interessieren uns besonders für die Zeit zwischen den Weltkriegen. Da entstand Musik, die es verdient, bekannter zu werden. Ich denke da an Charles Koechlin, über den wir ein Forschungsprojekt betreiben, gemeinsam mit der Universität Montréal und der Sorbonne. Im letzten Jahr haben wir gemeinsam mit der Philharmonie de Paris ein Kolloquium über Pierre Boulez veranstaltet.
In diesen Tagen wiederum wird öffentlich ein Podcast über den Komponisten Hanns Eisler produziert. In Kürze stehen Meisterklassen an mit dem Cellisten und Gambisten Christophe Coin und mit dem deutschen Geiger Oliver Wille. Auch diesen beiden wird man dabei über die Schulter gucken können, in einem stillen Feinschmecker-Refugium mitten in der lauten Weltstadt Paris.
Als Mediathek Musicalmaler bekannt geworden, heute mit neuem Namen Bibliothèque Musicale La Grange Fleurée. Michael Kuhlmann war für uns vor Ort in Paris. Sergei Prokofjew aus seinen Vision Fugitif Opus 22, diese Nummer 15, gelesen von Konstantin Emeljanov. Das in diesen Tagen bei Fuga Libera erschienene Album versammelt überdies Werke von Claude Debussy und Samuel Barber. Eine unbedingte Empfehlung. Kommen wir damit zu einem Filmprojekt, das verbindet auf zwei DVDs eine Musikdokumentation und mehrere Konzertfilme. Home Music Berlin, so der Titel des Projekts von Jan Schmidt-Garre, entstand während der Pandemiemonate März bis Mai 2020. Viele Musiker begannen, kleinere und größere Konzerte aus ihren Wohnungen oder Häusern zu streamen, vor allem auch in der deutschen Hauptstadt Berlin, in der Hunderte von hochkarätigen Künstlern ihr Zuhause gefunden haben. Diese Aktivitäten zu bündeln und mit den Musikern über ihre Kunst und die Herausforderungen der Pandemie zu sprechen, das war die Intention von Schmidt-Garre. Entstanden daraus ein eminent aufschlussreiches und erkenntniszeitigendes Dokument, das dem Zuschauer bemerkenswerte Einblicke in Leben und Arbeit von Klassikinterpreten liefert.
In these Corona crisis times, my feeling for time has changed completely. And I think the need for music, sound, acoustics, I mean the fine-tuned element of chamber music is really completely unreplaceable.
As much as I understand that we all have to be creative and try to find ways how to connect Twitter accounts and try to make musicians play with each other, the real sense of chamber music only works in the same room. And this will never be replaceable through any microphone, through any USB, through any computer, you know. You need a physical presence. There is much more going on than just sound.
Die Bühne, die Korrespondenz mit dem Publikum für Musiker unabdingbar. Bratscherin Tabea Zimmermann und Pianist Francesco Piemontesi. Zwei der zahllosen Musiker, die zu Wort kamen und Konzerte gaben in und für die Filmdokumentation Home Music Berlin von Jan Schmidt-Garre, erschienen beim Label Naxos. Je portais dans une cage, die Arie aus Charles Gounods Opera comique Le médecin malgré lui, gegeben von Tenor Cyril Dubois, begleitet vom Orchestre National de Lille unter Pierre Dumousseau. Dubois aktuelle CD ist überschrieben So romantique und versammelt Arien von unter anderem Godard von Thomas Boieldieu, Donizetti, Bizet und Saint-Saëns, erschienen beim Label Alpha. Und soweit dann auch Hofmeisters Empfehlungen für heute. Ab Montag die Sendung auch online unter mdrklassik.de. Kommende Woche an dieser Stelle mein Kollege Klaus Fischer. Martin Hofmeister dankt für Ihr Interesse.